auskasten, denn morgen ist Abschluss, wenn es dem Tod entgegengeht. Es geht hier um alles oder nichts. Wenn Christus auferstanden ist, dann haben wir ewiges Leben. Leben in uns, Ewigkeit kommt in uns hinein und es ist dann ein Leben über den Tod hinaus. Das war scheinbar zur Zeit von der Urgemeinde der ersten Christen dort in Jerusalem und dann auch in Judäa erkannt worden. Die Leute hatten leidenschaftlich bekannt gemacht, Jesus ist Christus auferstanden. Er lebt und wir dürfen das persönlich erleben, indem er unser Leben verändert. Die Welt wurde damals buchstäblich auf den Kopf gestellt. Täglich kamen Leute zum Glauben, Tausende heißt es in der Apostelgeschichte. Und man geht davon aus, dass im ersten Jahrhundert in Judäa und Samaria vielleicht 1 Million gläubige Menschen hatte. Aber auf der anderen Seite wurde das ganze Geschehen um diesen Jesus als religiöse Lästerung abgetan. Man konnte mit diesem übernatürlichen Geschehen nichts anfangen. Heute sind diese beiden Gruppen, die die Auferstehung Jesu erleben und die, die es einfach in die Mythologie abtun, nicht mehr so klar zu unterscheiden. Wir haben es in unserem europäischen Raum eher so gehabt, dass es alles so endet, weder oder sowohl als auch geht. Ich habe gestern ein langes Interview gelesen von einem großen kirchlichen Repräsentant, Persönlichkeit zur Auferstehung zu Ostern. Der Journalist hat hartnäckig 3-mal nachgefragt, ist jetzt Christus leibhaftig auferstanden oder nicht? Er hat keine klare Antwort gegeben, ist immer ausgewichen. Hat das religiös, philosophisch, geistlich irgendwie umschrieben, aber sich nicht konkret darauf eingelassen, schon gar nicht freudig von seinem persönlichen Glauben Zeugnis abgelegt, trotz des hartnäckigen Nachfragens. Aber er verwaltet die Kirche und steht über der Kirche. Das ist oft unser Bild hier in Europa. Man kann mit der Auferstehung Jesu in der tatsächlichen Art und Weise wenig anfangen. Darum sind die Kirchen auch leer. Ganz anders habe ich gelesen, jetzt gerade wegen dem Besuch von Obama in Kuba, dass dort wirklich erweckliches Leben aufbricht in diesem Land. Die Menschen, sie sind vom bisherigen System enttäuscht, suchen nach geistlicher Wahrheit. Und den offiziellen Behörden ist es bedrohlich, wie die Gemeinde wächst. Und sie haben ein Gesetz erlassen, dass an einem Gottesdienst nicht mehr als 15 Beteiligte dabei dürfen sein. Und die Christen in Kuba machten aus dieser Not, aus dieser restriktiven Regelung eine Tugend. Wenn die Gemeinde 15 Gläubige hat, dann wird eine neue Gemeinde wieder gegründet. Und so entstehen im ganzen Land neue, kleine, lebendige Gemeinden. Und die Gemeinde blüht auch. Man geht davon aus, dass in Kuba heute rund 10% der Bevölkerung evangelikale Christen sind. Das sind 3-mal mehr als in unserem christlichen Abendland, wenn man das bedenkt. Aber es sind Menschen, die mit ganzer Hingabe an Christus glauben. Es sind Menschen, die erleben, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das ist nicht nur eine Theologie, mit der man ein bisschen religionsphilosophisch umgehen kann, sondern das ist eine erlebbare Tatsache. Und so müssen wir das in unserer Gesellschaft wieder neu auf den Leuchter stellen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist er wie jeder andere Religionsgründer ein Mensch, der etwas weitergegeben hat, gestorben ist, und die Leute müssen nachher einfach nach seinen Regeln sich bemühen. Er ist dann nicht anders als Gandhi für Indien. Gandhi hat ein vorbildliches Leben geführt, aber er ist gestorben wie alle anderen und man kann höchstens heute noch seinem Vorbild nachfolgen. Aber Leben, Kraft ist nicht da. Ein altes Sprichwort sagt, glaubst du nicht an Jesus und auf die Auferstehung, dann haben die Würmer das letzte Wort in deinem Leben. Dann ist das Grab Endstadion. Und Paulus greift das ja auf im 1. Korinther 15 und sagt, Hunderte von Leuten, dieser Brief schrieb er etwa 56 nach Christus, Hunderte von Leuten haben Christus erlebt, als den Auferstandenen, ihn gesehen, tatsächlich gefühlt, gesprochen, mit ihm gegessen. Und er sagt selbst, er hat ihn auf dem Weg nach Damaskus durch eine himmlische Erscheinung in diesem grellen Licht auch erlebt. Und nicht nur durch einen Religionswechsel, sondern durch eine völlige Veränderung in seinem Leben. Aus einem Saulus wurde Paulus. Ein Mann, der blind geworden ist durch dieses Licht, wurde ein neuer sehender Mensch. Das ist wirklich die Kraft der Auferstehung. Das sind die Beweise der Auferstehung. Nun aber dürfen wir fröhlich bezeugen, das Grab ist leer. Christus ist tatsächlich auferstanden. Dafür gibt es Zeugen. Wir haben es schon angetönt, eine Massenbewegung ist entstanden. Durch dieses kleine Grüppchen von Jüngern, die durch die Kreuzigung so verschüchtert waren, gab es mutige Zeugen. Ein Petrus steht nach der Auferstehung und nach Pfingsten als ein ganz anderer Mensch da. Er wurde verändert. Und durch seine ganz einfache Botschaft, er hat lange Bibeltexte dort in Jerusalem an Pfingsten ausgelegt und zitiert, kamen an einem Tag, gestern Sonntag, mit 3000 Entscheidungen für Jesus Christus. Und das hat sich immer wieder weiter multipliziert. Die Juden, sie konnten von offizieller Seite damit nichts anfangen. Es war ihnen eine Torheit. Und für die Römer war es einfach eine neue Sekte, die in diesem widerspenstigen, eigenartigen Judäa wieder aufgekommen ist. Für die Christen war es aber eine neue Bewegung. Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden und trotz Widerstand, trotz Verfolgung lebte sie weiter. Ja, sie multiplizierten sich. Sie wurden gezwungen, Jerusalem zu verlassen. Und sie flüchteten zum Beispiel nach Antiochien in Syrien. Und was war die Folge? An ihrem neuen Ort entstanden neue Gemeinden. Mission wurde durch die Verfolgung ausgelöst. Die Gemeinde hat sich dadurch vervielfacht. Und so bezeugt, das Leben kann man nicht bezwingen. Wenn Christus auferstanden ist, dann lebt dieses Leben und es kann als übernatürliche Kraft weiter wirken. Dann der Sonntag hat sich weltweit durchgesetzt. Die Juden, sie fixierten sich ja fanatisch auf den Sabbat. Sie hielten nicht nur das Sabbatgebot vom Alten Testament, sondern die Pharisäer hatten noch 300 oder noch mehr als 300 Zusatzgebote erfunden, dass der Sabbat ja nicht entheiligt wird. Und auch heute ist da ja wieder eine neue Bewegung von den ultraorthodoxen Juden, die alles so haargenau nahmen. Wir haben das in Israel erlebt, in Gebieten, da Hotels gerade für die orthodoxen Juden eingerichtet waren, war es zum Beispiel so, dass der Lift übers Wochenende auf jeder Station automatisch stillstand, Tür öffnet und wieder zugeht, damit der Jude einfach eintreten konnte. Weil der orthodoxe Jude sagt, ich darf den Knopf nicht drücken, das ist eine Arbeit ausgelöst und das ist verboten. Aber reinschreiten, das darf ich. Und so hat man hunderte weitere Gesetze und Gebote, um ja den Sabbat nicht zu entheiligen, damit der Messias wieder zurückkommen kann. Man ist der Überzeugung, wenn genügend Sabbatheiligung da ist, dann ist die Wiederkunft des Messias umso möglicher. Der Sonntag als der erste Tag der Woche der Auferstehung hat sich dann aber durchgesetzt. Und noch heute, obwohl man weithin mit der Auferstehung nichts anfangen kann, feiert man weltweit Sonntag. Es ist der Auferstehungstag von Christus. Das ist etwas ganz Besonderes. Und die Zeitrechnung, sie geht auf das Geburtsdatum von Jesus Christus zurück. Von nach Christus. Wir haben heute 2016 nach Christus. Die Kommunisten in der damaligen DDR strichen dieses nach Christus und formulierten, nach neuer Zeitrechnung ist es 2900 sowieso. Aber es ist der Geburtstag Christi und das ist ein Zeichen, da steht mehr dahinter, als man einfach so tut und glaubt. Es ist eine übernatürliche Kraft, die da wirkt. Ja, Gott hat diese Auferstehung dazu gebraucht, um das ganze Erlösungswerk von Jesus Christus zu beglaubigen, zu bestätigen. Schon prophetisch hier im Lukas, im Johannes 11, sagt Jesus zu Maria und Martha wegen ihrem verstorbenen Bruder Lazarus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde nicht einfach jetzt neues Leben erwecken, sondern in persona bin ich es als gegenwärtig. Und so war es dann wirklich geschehen. Er bezeichnet sich als die Auferstehung. Und er bezeichnet sich nicht eben als irgendein Leben, sondern als das Leben. Und das dürfen wir festhalten. Die Menschheit ist ja seit dem Sündenfall in den Tod gerissen. Tod getrennt von Gott. Und nun kam neues Leben. Und durch dieses neue Leben wurden wir wieder eingepfropft in den Stammbaum Jesu und wir sind seine Kinder. Johannes nimmt das im Brief nochmals auf. Ich bin die Auferstehung und das Leben in persona. Und er sagt in 1. Johannes 5, Vers 20, dieser eben Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er ist unser Gott durch das Leben, weil er tot war und nun wieder auferstanden wurde. Er hieß das Leben, das uns ausfüllt. Und darum kann Paulus den Galaten in Galater 2,20 schreiben, auch in meinem Leben nicht mehr ich lebe. Das alte Leben ist im Kreuz Jesu verschwunden, ist abgelegt, ist tot. Aber ich bin durch die Auferstehung zu einem neuen Leben auferstanden. Hier findet ein Austausch statt. Der Tod wird abgelegt und es entsteht ein neues Leben, ein ewiges Leben, das bis in die Ewigkeit durchgeht. Jesus verkörpert das. Darum sagt er, ich bin das Leben. Und liebe Gemeinde, wenn das nicht tatsächlich ist, wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist, wie es die orthodoxe Kirche jetzt im Osten feiert, da gibt es an Ostern so einen richtigen Jubel mit dem Zitat, Christus ist auferstanden, sagt der Priester, und die ganze Gemeinde jauchzt, er ist wahrhaftig, eben mit Haut und Haaren auferstanden. Er sagt in Offenbarung, ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in aller Ewigkeit. Wenn das nicht Wahrheit ist, haben wir sonst nur eine theologische Seifenblase, die im Alltag durch ein bisschen Armtöpfen auseinanderplatzt. Ja, wir haben durch die Auferstehung in uns ein neues Leben. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die gestorben sind. Er zeigt auf, jeder, der das in sein Leben aufgenommen hat, der geht auch durch das Grab. Aber er wird wie Christus auferstehen zu einem neuen Dienst. Es gibt eine Ewigkeit. Und das ist bei der Heilsarmee so eindrücklich, wenn bei ihnen ein Mitglied, ein Soldat, ein Kamerad stirbt, dann heißt es am Grab, unser Kamerad wurde zu neuem Dienst berufen in der Ewigkeit. Mit der Gewissheit, es ist nicht einfach abgeschlossen. Er wurde nur in die Ewigkeit zu neuem Dienst versetzt, genau gleich wie sie auf dieser Welt die Soldaten von einem Posten zum anderen versetzen. Sagen Sie damit am Grab, nun ist dieser Soldat in die Ewigkeit, ins ewige Leben versetzt worden. Wir dürfen das wissen. Und das macht das Christsein so anders als die anderen Religionen. Jeder Religionsgründer ist in dieser Welt heute gestorben. Und es ist vorbei. Man bemüht sich einfach aus eigenen Kräften religiös zu leben und etwas darzustellen. Aber der eine, und das ist das Einzige, bei Jesus sind jahrhundertalte Verheißungen auf diese Auferstehung in Erfüllung gegangen. Und so ist das mit Jesus einzigartig. Er ist auferstanden. Und das wird auch konkret in unserem Leben. Vor kurzem ist mein Schwager Hans, ein sehr lebensfroher, vitaler Mensch, plötzlich an einem Herzversagen gestorben. Alle waren geschockt. Das kann nicht wahr sein, dass dieser Hans jetzt nicht mehr da ist. Aber am Grab dürften wir wirklich bezeugen, er ist auferstanden. Er ist vorausgegangen. Er lebt. Es gibt ein Wiedersehen. Man sagt ja mit Recht, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Darum konnte Paulus an den Thessaloniker schreiben, seid nicht traurig wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Man ist auch traurig, man weint auch, aber man ist nicht verzweifelt. Man hat eine Hoffnung, eine Gewissheit, ein Wissen, er ist auferstanden. Und dadurch haben wir die Kraft für das Christsein. Wir müssen es nicht durch Selbstanstrengung machen. Wir müssen uns nicht ableisten. Wir müssen eben nicht die über 300 Gebote für den Sabbat einhalten, damit der Messias zufrieden ist. Sondern wir dürfen vom ewigen Leben, vom neuen Leben her leben. Es heißt da an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass dieser gekreuzigte Christus durch die größte Kraft in diesem Universum wieder lebendig gemacht wurde. Der Heilige Geist hat ihn durch Gottes Gnade auferweckt. Und Johannes 3 sagt, der genau gleiche Heilige Geist gibt uns eine Wiedergeburt. Eine Geburt zum neuen Leben. Und durch 1. Korinther 12, 13 dürfen wir durch den Geist hineingetauft werden in den lebendigen Leib Jesu Christi. Das ist etwas Wunderbares. Und wir werden daher nicht einfach mühsam aufgefordert, nehmt euch jetzt zusammen und lebt ein christliches Leben, sondern wir gehen zu der Verheißung hin, Herr, wenn du auferstanden bist, dann kannst du auch mein Leben erneuern. Dann kann auch deine Kraft in mir wohnen. Und dann kann auch mein altes, vielleicht auch sehr verpfuschtes Leben wieder neu werden. Und das gibt eine neue Dimension im Glauben. Ein altes Buch hat Meister Thomas betitelt mit der Überschrift Christus in uns. Die Dynamik des Lebens. Wir sind nicht gute, aktive Christen, weil wir vom Typus her dynamische Menschen sind, sondern durch das neue Leben. Und darum machen wir wieder gestern Sonntag, auch nächsten Sonntag mit Harry Peppelnar, aufgewachsen im Rheintal als Trögeler und erlebt die Wahrheit von Christus und ist jetzt Pastor in Könitz, möchte herzlich dazu einladen. Das ist Realität. Mit dem wollen wir die Welt verändern. Und es wäre doch schön, wenn auch um unsere Umgebung, wie in Jerusalem, eine neue Bewegung ausgelöst werden könnte. Und ich möchte ermutigen, kommt zu Jesus. Öffnet euer Leben, lasst die Kraft Gottes hineinfließen und dann wird er verändern. Aus diesem Grund haben wir das auch in unser Leitbild aufgenommen mit dem Stichwort Hingabe. Hingabe haben es formuliert, alles was wir sind und haben ist ein Geschenk Gottes. Er möchte, dass wir diese Gaben also unser ganzes Leben zu seiner Ehre einsetzen. Hingabe ist nicht, dass wir jetzt mit der Peitsche uns gegenseitig antreiben, sondern öffnen für das Geschenk Gottes, dass er in uns wohnen kann, dass seine Kraft übernatürlich wirken kann, damit wieder andere Menschen neu werden. Und so wollen wir auch auf den nächsten Sonntag beten, dass Menschen neu werden, zu einer Wiedergeburt durch die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Wir wurden auch ermutigt, dass am letzten Sonntag beim Ferry am Nachmittag ein Gast aufgrund des Gottesdienstes sich für Jesus Christus entschieden hat und nun an seinem Wohnort Anschluss an die Gemeinde sucht. Ist doch schön, das Evangelium läuft, es entfaltet sich. Nehmen wir das ernst, ganz konkret, wie die Christen in Kuba, die aus der Not eine Tugend machen und vor zu Gemeinde gründen, weil das Leben weitergeht. Leben ist nicht statisch, sondern dynamisch. Es lebt, das ist Leben. Und so wollen wir das mit Freude bezeugen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und hier entscheidet sich unsere Glaubwürdigkeit. Wenn man nicht froh sich zur Auferstehung Jesu bekennen kann, das irgendwie ins Philosophisch-Theologische abschieben muss, dann haben wir keine Kraft. Dann haben wir keine Glaubwürdigkeit. Und das ist die Folge von unserer blutleeren Theologie hier im Westen, dass eben Jesus nicht wahrhaftig auferstanden ist. Man geht heute von den Kanzeln auf und sagt, ja, Jesus steht jetzt auf, weil wir an ihn denken, weil wir seine Worte wieder neu formulieren. Das ist höchstens Erinnerung. Und gestern im Interview stand, ja, das Wissen, das vermittelt uns die Naturwissenschaften. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube es einfach. Ich habe mich dann gefragt, wie kann man glauben ohne Fakten, ohne Wissen? Es braucht ein Faktum. Und das dürfen wir Gott sei Dank haben.